Ich habe Ziele erreicht und du kennst das ja, wenn ich auf ein Ziel hinarbeite und arbeite, dann komme ich an dem Ziel an, dann habe ich in der Sekunde, wo ich es erreicht habe, was davon, in der zweiten, dritten, vierten auch. Aber irgendwann ist dann erreichte Ziele sind ja verlorene Wünsche. Da hast du sowas wie, fällst in irgendeine Trance oder Loch. Ich habe das mehr verändert. Wenn der Kopf sagt nein und der Bauch sagt ja, würde ich trotzdem in dem Fall auf das Ja hören, weil der Bauch immer recht hat. Die Antwort auf mehr KI ist nicht mehr KI, sondern die Antwort auf mehr KI oder Einsatz von KI ist menschliche Intelligenz.
Ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Die Kunst zu leben. Unternehmertum, Spiritualität und Vertrieb und Führung, das sind Worte, die erstmal scheinbar nicht so richtig zusammenpassen. Naja, also Unternehmertum, Vertrieb, Führung schon, aber Spiritualität, was macht dieses Wort eigentlich in dieser Reihe? Ja, da bräuchten wir ein bisschen mehr Bewusstheit, auch auf das, wie Führung und auch wie Unternehmertum heutzutage vielleicht funktioniert. Und genau zu diesem Thema, auch der Bewusstheit in diesem Bereich und Bewusstsein genau dafür, hat ein wunderbarer Mann ein Buch geschrieben und deswegen ist er heute hier auch zu Gast. Und bevor ich ihn vorstellen, möchte ich euch erstmal kurz den Buchtitel sagen, denn der Buchtitel an sich sagt schon eigentlich alles aus, was tatsächlich heutzutage zählt. Und dieses Buch heißt Bewusst erfolgreich. Mit Klarheit, Spiritualität und Leadership zu ganzheitlichem Erfolg. So, das heißt, es geht um viel mehr als nur um Unternehmertum. Es geht um ja, Wohlstand natürlich im erfolgreichen Außen, aber auch um ein Wohlbefinden im Inneren. So stelle ich mir das vor. Und übrigens, wenn euch dieses Buch interessiert, und ich kann es euch von Herzen nur erraten, weil was dieser Mann sagt und was dieser Mann schreibt, sollte man lesen, sollte man sich anhören. Dann schaut mal in die Shownotes oder auch, wenn ihr es bei YouTube gerade seht, in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link, wo ihr dieses Buch sofort auch bestellen oder vorbestellen könnt, je nachdem, wie früh ihr das Ganze jetzt seht, weil es jetzt im April auch auf den Markt kommt. Also, wer ist der wunderbare Buchautor und heute seit langer Zeit mal wieder ein Gast hier im Die Kunst zu leben Podcast? Es ist Andreas Buhr und die fleißigen Hörerinnen und Hörer meines Podcasts kennen den Andreas auch schon, weil wir hatten schon mal ein Interview. Aber heute zu ein bisschen einem anderen Thema. Wer ist Andreas? Andreas ist, würde ich sagen, wirklich eine Ikone im Markt. Er ist einer der erfolgreichsten und profiliertesten Experten im Bereich Führung, im Bereich Vertrieb, Verkauf. Aber er ist viel, viel mehr. Er ist, habe ich vorhin sogar nochmal geschaut, ja, du bist Träger des Human Excellence Award. Mir als erstes damals auffällig geworden bist du damals ja noch als Präsident der GSA, der German Speakers Association. Du hast viele Auszeichnungen schon erhalten, hast auch schon viele sehr erfolgreiche Bücher geschrieben. Du bist auf enorm vielen Kongressen. Du hast wahrscheinlich mit Zehn- und Hunderttausenden von Menschen schon gearbeitet, beziehungsweise die auch inspiriert und zu besseren Unternehmern und jetzt eben auch zu besseren Menschen vielleicht ein Stück weit gemacht. Jetzt hast du dieses Buch geschrieben, deswegen freue ich mich erstmal riesig, Andreas, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke, lieber Steffen. Ich freue mich auch.
Also, sag mir mal, dieses Buch, ich war begeistert, wie du mir das geschickt hast, dass du sagst, hey, ich mache ein neues Buch und habe mir gedacht, ah, okay, ein neues Vertriebsbuch, cool. Und dann habe ich diesen Titel gelesen und habe mir gedacht, oh, da scheint es diesmal irgendwie eine neue Facette vom Andreas zu kennen, die ich auch noch nicht so richtig kannte. Also ich meine, wenn wir so sprechen miteinander, da schimmert das natürlich schon immer auch so ein Stück weit durch. Du bist ein tiefgründiger Mensch, ein bewusster Mensch, aber dass du das jetzt in der Buchform rausbringst, ich glaube, du hast auch gesagt, das ist wohl dein letztes Buch. Tatsächlich auch. Erzähl doch mal, wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt so ein Buch schreibst?
Du, ich habe, vielen Dank für die Frage, vor einem knappen Jahr meine Buhr und Team für mehr Unternehmenserfolg an meine beiden Nachfolger weitergegeben. Oberste Ziel in der Führung kann ja nur sein, schrittweise entbehrlich zu werden, heißt so zu agieren, dass es auch am Ende mal ohne dich geht. Und wenn du Menschen aufbaust, die dann sagen, mach mal Platz, ich mach das jetzt, dann ist es auch gut, dann zu sagen, ich lass los. Und hab dann für mich überlegt, der Prozess war schon vorher angestoßen, nochmal auch in der Retrospektive die Punkte zu verbinden, zu verstehen, wie mein Leben gelaufen ist. Erste Unternehmen vor 20 Jahren verkauft, also vor 40 Jahren angefangen, vor 20 Jahren verkauft, zweite Unternehmen jetzt weitergegeben an meine Nachfolger und habe dann festgestellt, das ist ja alles der äußere Erfolg, was du siehst. Was ist äußerer Erfolg? Das ist dann vom Studenten zum Unternehmer zu werden, Geld zu verdienen. Vielleicht hast du irgendwann mal eine größere Wohnung, ein Haus, ein größeres Auto, Lebensstandard, bestimmte Lebensqualität. Und wer sich mit äußerem Business-Erfolg beschäftigt, der weiß, erreichte Ziele bekommen junge. Sage ich immer, kaum bist du im Gipfel angekommen, siehst du vom Gipfel andere Gipfel, die hast du aus dem Tal gar nicht gesehen, aber von da oben hast du eine andere Perspektive. Und dann lese ich, Elon Musk schreibt, er hat 700 Milliarden und ist nicht glücklich. Was ist eigentlich daran falsch? Wie hängt das jetzt zusammen? Ja, der äußere Erfolg, der innere Erfolg. Spiritualität ist für mich nicht Klangschalen oder Räucherstäbchen, obwohl ich weder gegen Klangschalen noch gegen Räucherstäbchen was hätte, sondern Spiritualität ist eher für mich der Weg nach innen, also der innere Reichtum. Wie kannst du dich selber mitnehmen auf die Reise? Wie kriegst du vielleicht beides verheiratet, den äußeren und den inneren Teil des Erfolges? Und habe festgestellt, dass der innere Teil immer da war und dass der wahrscheinlich die beste Voraussetzung auch ist, innen stark zu sein. Führung geht ja von innen los, geht ja bei dir persönlich los, bei der Selbstführung los und so weiter. Dann kannst du auch dauerhaft im Außen stark sein, also beide Themen miteinander zu verbinden. Das war im Prinzip noch offen für mich auch. Und das habe ich jetzt in 12 Kapiteln mal runtergeschrieben. Ich habe ja immer schon so auch, sagen wir mal, Begegnungen gehabt. Ich nenne das Erweckungsmomente, über die ich drüber weggegangen bin. Ja, Gespräch mit dem Dalai Lama zum Beispiel, meine Everest-Besteigung, meine Marathonzeit, die Gespräche mit Sarah, einer älteren Frau, die ich kennenlernte vor kurzem, die Mutter eines Sängers, die plötzlich ganz, sagen wir mal, eine magische Anziehung hatte und ein Verständnis und eine Güte mitbrachte, die für mich neu war. Und wenn ich so ein paar Jahre zurückspule, Steffen, dann wäre ich über diese Dinge hinweggegangen. Und sage, ja, nächsten Morgen, nächstes Meeting, Taktung und so weiter. Heute sage ich, wenn es so ist, dass am Ende nie jemand ankommt, weil erreichte Ziele nur neue Ziele gebären, macht es Sinn, dass wir irgendwie auf der Reise auch mit uns verheiraten. Und also braucht es diesen inneren Teil. Und das habe ich in diesem Buch beschrieben, wie es mir dabei geht und was meine Erkenntnis und mein Learning ist.
Ja, spannend. Ja, vor allem ja, denke ich mal, von der Zielgruppe schon natürlich auch für junge Leute, die vielleicht gerade ein Unternehmen gründen und das vielleicht auf eine bessere Art und Weise auch entwickeln wollen oder auch sich selber mit dem Unternehmen entwickeln wollen, als man das vielleicht früher so kannte. Ne? Also ich persönlich glaube ja immer, dass so diese aktuelle Phase der neuen Generation, die ja vielleicht eben nicht mehr so in diese Leistungsgesellschaft so reinpassen, dass das eben so eine Gegenbewegung des Pendels ist zu dem, was sie von ihren Eltern gesehen haben. Und trotzdem wird es wichtig sein, zu leisten und erfolgreich im Unternehmertum zu sein. Aber vielleicht ja auch eine starke Zielgruppe für alle, die schon Unternehmer sind und eben schon, sage ich mal, mitten im Leben stehen und vielleicht auch sagen, Mensch, ja, kann denn das alles gewesen sein? Also du bist ja erfolgreicher Unternehmer und du hast auch viele erfolgreiche Unternehmen gecoacht. Ist das etwas, wo du selber auch damit zu tun hattest, dass du irgendwann dich bei der Frage ertappt hast, so ja, wofür mache ich das Ganze jetzt eigentlich noch? Also kann das alles gewesen sein?
Ja, die Frage habe ich ja mehrfach gehabt und deswegen auch ja schon vor 30 Jahren angefangen, mich mit Trainer sein, auch mit Persönlichkeitsentwicklung als Teilnehmer zu beschäftigen. Bin zu Vera Birkenbiel gereist, wir waren am Ende befreundet, bin zu Sami Moichel gefahren und so weiter. Leute, die früher, ist anders als heute, da waren das ja früher Menschen, die hatten Wissen, das hatte sonst keiner. Mhm. Die waren Gurus, die hatten Wissen, was keiner hatte. Bist du hingefahren, hast mitgeschrieben. Heute sind die vorne, die eine Reichweite haben. Ja, die eine Bühne haben, das sind die, die heute bestimmen, wer da sprechen darf. Also da ist ja manches dramatisch unterkomplex, was du heute siehst und dann reisen Leute dahin und teilen das auch noch. Das war eine andere Zeit. Und ja, ich habe mich damit wirklich schon ein paar Jahrzehnte immer wieder mal begegnend und so weiter auseinandergesetzt. Und das Thema interessiert mich einfach wahnsinnig, wie du den inneren Teil deines Erfolges, sag mal eine innere Freundschaft, die du hast, mitnimmst auf die Reise und beide Themen miteinander gut verquicken kannst.
Mhm. Passt ja auch ganz gut zu dem Podcast. Ne? Ich meine, der Podcast heißt ja Die Kunst zu leben.
Ja.
Das ist eigentlich genau das Thema von dem Buch. Ne? Also auch ich meine, es geht ja wirklich, es geht natürlich um Business, es geht um Unternehmertum, aber es geht ja ums Leben an sich an der Stelle, oder?
Nur was ich festgestellt habe, nochmal auf deine Frage von eben, dass Menschen weil es ja heute kein Geheimwissen mehr gibt, heute mit jungen Jahren, sagen wir mit Mitte 20, schon mit Sinnfragen kommen.
Mhm.
Du hast mich eben gefragt, ob ich diese Frage kenne. Ja, die Frage kenne ich, aber ich kenne sie nicht so mit Mitte 20, sondern eigentlich erst mit Mitte 40. Und was ich heute feststelle ist, dass Menschen, weil sie das Wissen im Zugang haben, YouTube, Podcasts, etc., Bücher vielleicht gelesen haben und so weiter, diese Fragen nach dem, wozu bin ich da, was ist meine Aufgabe, dieses Find Your Why, diese Purpose Economy, wobei das ein bisschen bröckelt, wie ich finde, aber immerhin schon mit Mitte 20 solche Fragen stellen.
Hm.
Da haben die noch gar nichts geleistet, haben vielleicht gerade studiert und stellen dann fest, wo soll es hingehen. Deswegen finde ich es ganz legitim, sich mit beiden Seiten des Erfolges, mit der inneren und der äußeren Seite, rechtzeitig und frühzeitig auseinanderzusetzen, sich bewusst zu machen, dass du beides mitnehmen musst. Und ich habe festgestellt, Steffen, durch viele Interviews, die ich in meinem Podcast auch gemacht habe, die Leute, die wirklich, wirklich, wirklich sehr erfolgreich sind, was immer der Erfolg in der jeweiligen Disziplin dann sein soll, zu mir dann gesagt haben, Andreas, komm mal ein bisschen dichter ran, ich sag dir mal was. Ohne Spiritualität wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.
Mhm.
Also ohne den inneren Reichtum wäre ich heute nicht da, wo ich bin.
Hm.
Streng genommen ist das nicht etwas, was sich gegenseitig ausschließt, sondern was sich eher gegenseitig zu bedingen scheint. Und heute kann ich sagen, ja, ich habe das jahrelang ignoriert und es ist gut, da hinzuschauen.
Ja, mein altes hermetisches Prinzip, wie im Kleinen so im Großen, ne? Wie im Innen so im Außen. Wenn man an die alte, ne, das haben wir alle mal gelernt, ja, die alte Maslow'sche Bedürfnispyramide, ne, so gefühlt geht es von unten nach oben und ganz oben, ne, im letzten Bereich wäre ja dann eben der Bereich Selbstverwirklichung und das verbinden ja die Leute dann mit der Spiritualität.
Ja.
So, jetzt sagst du aber, okay, vielleicht ist Spiritualität nicht das, dem ich mich widmen kann, wenn ich dann mal erfolgreich bin, sondern vielleicht müsste ich mich der Spiritualität widmen, um tatsächlich richtig erfolgreich werden zu können, ja, und zwar eben ganzheitlich. Könnte man sich vorstellen, es ist eher eine Art Netzwerk oder eher etwas von innen nach außen oder wie würdest du heute diese Bedürfnispyramide denn verstehen?
Ja. Von innen nach außen. Und da ist ja die Frage, wie du Erfolg dann am Ende definierst. Wenn du weißt, dass das den Erfolg ja gar nicht geben kann. Also es gibt den, wenn du so willst, temporären Erfolg. Ich habe Ziele erreicht und kennst du das ja, wenn ich auf ein Ziel hinarbeite und arbeite, dann kommt man dem Ziel an. Dann habe ich in der Sekunde, wo ich es erreicht habe, was davon. In der zweiten, dritten, vierten auch. Aber irgendwann ist dann erreichte Ziele, sind ja verlorene Wünsche. Da hast du sowas wie, fällst in irgendeine Trance oder Loch. Ich habe das mehrfach erlebt. Und habe auch Menschen erlebt, die sagen, Mensch, jetzt habe ich die Goldmedaille gewonnen, den Pokal gewonnen, die Bestenliste gewonnen, Vertriebsleute und so weiter, die dann aber nicht öffentlich darüber gesprochen haben, in Depressionen verfallen, weil sie plötzlich gar nicht wissen, wie geht es denn jetzt eigentlich wirklich weiter. Und deswegen, wenn wir das mal zu Ende denken, dass es immer jemanden geben wird, der ein größeres Auto fährt als du, wenn das ein Thema für dich ist, der eine bessere Uhr trägt als du, der, keine Ahnung, bessere Urlaubsziele hat, keine Ahnung was, irgendwas hat auf der anderen Seite, wo du denkst, das ist besser als das, was ich habe, wo du durch den Vergleich schon den ersten Schritt ins Unglück machst, aber mal ganz nüchtern siehst, dann hat ja das Rennen kein Ende. Also ich kann es ja noch einen weiteren Ferrari kaufen und noch eine weitere Patek Philippe. Und ja, und jetzt, wie geht es denn jetzt eigentlich wirklich weiter? Das sind ja alles für mich bedingte Glücksmomente. Bedingt, weil wenn ich mir das kaufe, bin ich glücklich. Wenn ich das habe, bin ich glücklich. Wenn ich das Neue habe, bin ich glücklich. Nur, das ist ja nur temporär. Für ein paar Wochen, ein paar Monate, sind wir ehrlich, ist das neue Auto ist ja dann auch gebraucht. Also was brauchen wir? Wir brauchen irgendwann auch die Introspektion. Wir brauchen so etwas wie Rückzugsräume, den heiligen Raum, so nenne ich das, finde sozusagen dich mit dir selber ab, sei mit dir selber gut, umarme dich, sei befreundet mit dir, nimm den inneren Teil mit und dann genieße die Reise von Ziel zu Ziel. Und häng nicht irgendeiner Fata Morgana nach, die es am Ende gar nicht gibt, denn das am Ende niemand ankommt, ist die Konsequenz dieses Denkens. Wenn du einmal so weit bist, macht es, glaube ich, nur Sinn, den inneren Teil mitzunehmen und die Reise Schritt für Schritt verheiratet, innen wie außen, voll bewusst wahrzunehmen. Das ist der Gedanke dahinter.
Mhm. Ich bin bei der Beschreibung des Buches, ich glaube, du hast es sogar auch irgendwo vorliegen, kannst du es mal zeigen,
ja,
wie das aussieht,
ich
weil das ist der
zeigen.
Beweis dafür, dass wirklich von dir ist und dass du echt der Autor bist, ja, also, wenn ihr das erzählt, 1:1. Sehr gut. In der Beschreibung dieses Buches ist mir auch dieser Begriff des inneren Meisters aufgefallen.
Ja.
Diese Begrifflichkeit des inneren Meisters, wir haben das gerade vorhin off-record sozusagen kurz besprochen. Ne? Diesen
ja.
Begriff kenne ich von meinem lieben Mentor Kurt Tepperwein, den die Community hier auch gut kennt.
Okay.
Magst du mir mal sagen, was hat es mit diesem inneren Meister
ja.
auf sich? Also was hast du da für einen Bezug dazu und welchen,
ja.
welchen Zusammenhang spielt der in diesem Buch?
Ah, das ist eine richtig schöne Frage. Ich sag's mal so, wie es war. Ich habe mir in dem Buch gedacht, wie wäre es, wenn der Meister des Business mit dem Meister des Universums, gibt nur einen Meister, in dem Fall wäre das Meister Yoda, ins Gespräch käme. Und dann ist aus dieser Fata Morgana, aus dieser Idee, ist dann am Ende der innere Meister entstanden. Und ich sage, die Mutter aller Antworten ist ja die passende Frage. Und was macht ein Meister? Ein Meister hat keine Antworten, ein Meister stellt Fragen.
Mhm.
Er stellt die Fragen so, dass du als Schüler auf die Antwort selbst kommst oder zumindest auf den Weg für die Antwort dich selbst machst.
Mhm.
Und das ist der Dialog mit dem inneren Meister, 12 Kapitel, 12 Gespräche, wo der Meister in der Rolle des Fragenstellers mir begegnet und mir hilft, den nächsten Schritt zu machen. Also wenn du so willst, ein fragendes Regulativ als Antwort auf die Frage, wer ist der innere Meister?
Wow, okay. Und wenn du jetzt in Kontakt mit diesem inneren Meister gehst, wie machst du das? Gehst du da wandern? Machst du da Sport? Sitzt du am Tisch? Meditierst du? Was machst du denn eigentlich?
Bei mir so, dass ich das manchmal schaffe, im heiligen Raum still zu werden. Der heilige Raum kann für mich eine Meditation sein, der kann für mich ein Beschäftigen mit meinem Erfolgs- und Motivationstagebuch sein, weil Dinge aufzuschreiben ja nichts anderes ist, als ein sich zur Klarheit denken.
Aha.
Ja, und du schreibst auf, musst ja vergessen, was du nicht aufgeschrieben hast. Also sich zur Klarheit denken hilft mir, still zu werden, ruhig zu werden, bei mir selber anzukommen. Manchmal sind es auch einfach nur Fitnesseinheiten. Ich habe ganz praktisch Rückenschmerzen. Warum? Keine Ahnung, es kann altersbedingt sein. Also habe ich angefangen mit Yoga und habe so 21 Wiederholungen, die ich 21 Mal mache. Da werde ich dann still, da gehe ich in die Sauna, eine Stunde für mich. Und dann kann es sein, dass mir ganz verrückte Dinge einfallen, gute Fragen einfallen, dass ich plötzlich kreativen Prozess habe, Gedankensprünge habe, was als nächstes kommt. Das wäre mein Weg. Ich habe auch schon Menschen erlebt, die wandern gehen, die joggen gehen, die Gartenarbeit machen oder die kochen. Alles nicht so meine Disziplinen. Es geht auch nicht um die Disziplinen. Die sind ja nur die Wege, die in diesen heiligen Raum führen. Und der heilige Raum wäre mein Angebot für dich als Zuschauer und Zuhörer, für dich auch, Steffen, mein Angebot als Bezeichnung dafür. Und finde deine Wege dorthin, deine Methode, wie du bei dir selber ankommst.
Mhm.
Da gibt es sicherlich noch andere Dinge, die mir jetzt begegnen werden, wenn ich das in meine Seminare integriere. Ich tue das jetzt gerade hier bei uns als Aufgabenstellung. Wenn du dafür einen Begriff hast, kannst du dich darum ja auch kümmern. Denn wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Wenn du es weißt, kannst du dich mit dem Thema beschäftigen. Und das wäre mein Rat.
Mhm. Ja, spannend. Der heilige Raum, sehr gut. Lass uns mal vielleicht ein bisschen, zumindest mal durchs Schlüsselloch in dein Buch vielleicht mal reingucken, in diese Kapitel. Also wir können ja jetzt nicht alle Kapitel im Laufe der Zeit, ne, wenn ihr das wollt, dann holt euch dieses Buch. Wie gesagt, Link ist in den Shownotes, bestellt es gerne. Aber wir können mal schon so ein bisschen einen Blick durchs Schlüsselloch wagen. Bei einem Kapitel ist mir ein schöner Begriff auch, der hat mir gut gefallen, und zwar, oder die Bezeichnung vom Nutzen des Endlichkeitsbewusstseins. Also so wie ich es verstehe, ist praktisch, ich merke, eigentlich sterben ja immer nur die anderen, ne? Und ich merke, auch ich.
Es geht schon beim Älterwerden los, älter werden nur die anderen.
Ja, genau. Was ist damit gemeint? Was kann der Nutzen davon sein, dass ich erkenne, dass ich endlich bin und irgendwann hier einen Löffel abgebe?
Also das hat was mit Zielen zu tun. Die Frage, die mir öfter gestellt wird, machen Ziele wirklich Sinn? Was soll das? Mich damit beschäftigen, wenn ich die Ziele sowieso nicht erreiche und so weiter. Und ich sage, Ziele machen Sinn. Warum? Weil das Leben nicht unendlich ist. Stell dir vor, das Leben wäre unendlich. Dann könnten wir irgendwie Dinge laufen lassen, weil ne, wir sterben einfach nicht.
Mhm.
Nur die Tatsache, dass wir aus diesem Leben ausscheiden und den Termin dafür nicht kennen, macht dir klar, dass das hier irgendwann zu Ende geht. Es gibt ein Kapitel dazu, 20 gute Winter heißt das, oder 20 gute Weihnachten. Und das ist natürlich, wenn wir älter werden, wird uns das klarer. Wenn wir nach hinten raus weniger Sand in der Uhr haben, nicht wissen, was passiert. Ich habe in meinem Leben jetzt auch schon Menschen verabschiedet, oder die werden krank und dann merkst du, da kommt wenig Resonanz und so weiter. Es gibt der Jung von Matt Gründer, Holger Jung hat eine Uhr am Arm, Glock Vitam, glaube ich, nennt er sie, die sozusagen rückwärts gerechnet von seiner Lebenserwartung ihm sagt, wie viele Tage er noch hat. Der ist mir begegnet, die Uhr ist mir begegnet, ich habe die schon gesehen und dadurch hast du plötzlich eine Wahrnehmung für das Thema. Und ich meine, wenn doch klar ist, dass wir hier nicht lebend rauskommen aus dem Rennen, dass früher oder später Schluss ist, macht es Sinn, dass wir uns beschäftigen mit der Zeit, die wir hier haben. Welche Ziele wollen wir erreichen? Welcher Vision hinterherlaufen vielleicht? Oder auch wie ein Stern, dem wir folgen, wie immer du es am Ende definierst. Und dieses Endlichkeitsbewusstsein hilft dir, mehr aus jedem Tag zu ziehen.
Mhm.
Denn Zeit ist der einzige Faktor, der nicht wiederkommt. Alles andere kann wiederkommen, Zeit vergeht und ist unwiederbringlich. Wir haben 8.760 Stunden jedes Jahr, die wir leben können. Mehr ist nicht drin. Jeder von uns hat dasselbe Budget. Und jetzt geht es um die Antwort auf die Frage, wo willst du dich engagieren? Was willst du tun? Denn du weißt ja, vielleicht Glück und auch Erfolg sind immer Überwindungsprämien.
Mhm.
Und das bedeutet, ich muss dann aus der Komfortzone, darf da rauskommen, darf was Neues lernen, schau, dass du die richtige Dosierung auch dafür findest. Immer dasselbe könnte langweilig sein, immer alles zu verändern könnte auch zu schwierig sein. Finde die richtige Dosierung und greif das Leben. Das ist im Prinzip die Botschaft dahinter.
Und wenn man jetzt an diese Zielgruppe denkt, Leute, die Unternehmer sind, die im Vertrieb sind, in irgendeiner Art und Weise was verkaufen, also mal diese Brücke hinzukriegen, mal gedanklich, das ist so meine Erfahrung, dass für viele Leute diese scheinbar sehr weichen Themen, die wir jetzt da besprechen, die aber essentiell sind, dass die diesen Transfer nicht hinkriegen, so was heißt das jetzt ganz konkret, was bringt das in meiner Führungstätigkeit und mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kunden oder mit meinem Umsatzproblem und so weiter. Wo siehst du da aus deiner Erfahrung den Zusammenhang? Was hilft das eine für das andere?
Ja, wenn du beides hast, bist du halt doppelt so stark. Ich habe bei Menschen erlebt, die sehr stark im Außen sind und wo du dir immer die Frage stellst, was fehlt da eigentlich? Das ist so ein bisschen seelenlos alles. Ich halte auch nichts davon, jetzt nur zu meditieren oder zu manifestieren und zu hoffen, dass der Kühlschrank sich von selber füllt. Das ist auch Unsinn. Du brauchst beide Seiten. Du brauchst eine wirtschaftliche Ausrichtung. Ich glaube, dass der Weg zu persönlicher Freiheit führt über finanzielle Unabhängigkeit oder finanzielle Souveränität. Ich nenne das Geldsouveränität in meinem Buch in Anlehnung an Philipp Müller, der gute Erkenntnisse dazu hat. Weil ich eben weiß, als Student und als Unternehmer hatte ich ja mehrere Situationen auch, wo die Abwesenheit von Geld auch Spiritualität dich nicht heilt. Also mit anderen Worten, wenn die Hütte brennt, musst du halt gucken, dass du durchhältst vorne. Jeder kennt das ja. Es gibt Situationen im Leben, da weißt du nicht, wie es weitergeht und da weißt du nur, du kriegst durch Aktivität, durch Handlung, durch vielleicht kommst du bei dir selber raus, Fähigkeiten, Dinge, die dir liegen, die zu fokussieren, zu machen und dich wieder rauszuarbeiten aus dem Loch, dass du eine gewisse Flughöhe hast, Wasser unterm Kiel hast, würde vielleicht der Segler sagen, um dann deine innere Seite wieder nachkommen zu lassen und wieder zu verheiraten mit dem Äußeren. Vielleicht geht nicht immer alles beides zusammen, das wäre wünschenswert und meine Antwort auf die Frage ist, wenn du beides zusammenbringst, hast du am Ende mehr. Du hast mehr Kraft, mehr Stärke, mehr Authentizität, bist sozusagen automatisch auch ein beweisendes, lebendes Vorbild für andere, gibst vielleicht eine Orientierung für andere ab und ziehst dann auch dein Umfeld besser mit.
Okay. Lass uns mal vielleicht da auf ein konkretes Beispiel jetzt kommen, so gerade aus deinem Leben. Ich meine, du hast viel Lebenserfahrung und du hast mit Sicherheit, denke ich mal, auch schon die ein oder andere heftige Krise, vielleicht auch unternehmerische Krise, Lebenskrise und so weiter erlebt und auch durchlebt. So, jetzt mit dem, man sagt ja immer, na, alles hat was Gutes. Wenn man so zurückschaut, kann man immer sagen, na, schlau, war eigentlich dann doch für irgendwas gut. So, trotzdem ist ja immer die Frage, wie viel Körner habe ich gelassen, dass ich da durchkomme. Ne? Also, dass es an allem was Gutes gibt, ist eine banale Erkenntnis, ehrlich gesagt. Zwar trotzdem nicht für jeden gleich nachvollziehbar, aber es ist so. Aber die Frage ist trotzdem, wie viel hat mich das gekostet, da durchzukommen zu dieser Erkenntnis, dass es was Gutes hat. So, wenn du jetzt mal in deinem Leben zurückschaust, das würde mich interessieren, bei so ein, zwei Krisen, vielleicht kannst du auch eine persönliche mal wählen, wo du sagst, okay, da bin ich durchgekommen, mit dem Wissen von heute und jetzt auch diesem Thema, was du da im Buch beschreibst. Was würdest du heute jetzt anders machen mit dem Wissen von heute, wenn du in der gleichen Situation von damals wärst? Aber du bist ja trotzdem durchgekommen damals. Aber wie würde man besser durchkommen?
Ja, weil ich eine, glaube ich, eine ganz gute Konstitution und Kondition hatte und hoffentlich auch habe. Mhm. Ich würde heute einen Fehler nicht mehr machen, wenn ich heute die Diskussion zwischen Kopf und Bauch erinnere. Mhm. Der Kopf sagt ja, der Bauch sagt nein. Würde ich trotzdem auf das Nein hören. Wenn der Kopf sagt nein und der Bauch sagt ja, würde ich trotzdem in dem Fall auf das Ja hören, weil der Bauch immer recht hat. Ich neige dazu, in der Rückschau die Entscheidungen, die klare kopfdominierte Entscheidungen für mich waren und gegen den emotionalen Teil gesprochen haben, im Nachhinein als teuer zu bezeichnen. Mhm. Also in gerade Führungskontexten, Sales-Kontexten, Business-Kontexten, zwischen Menschen, spreche jetzt nicht von KI und von Technik, das ist ein ganz anderes, ganz anderer Bereich, glaube ich, dass das Bauchgehirn mehr weiß, dass die Intuition, die Erfahrung dich lehrt, was du zu tun hast. Mhm. Da habe ich in der Vergangenheit oft immer gedacht, das kann nicht sein, wenn ich das nicht so im Kopf entschieden habe. Das waren Fehler, die teuer waren. Und ich bin durchgekommen, weil ich halt einer bin, der kämpfen kann und der wieder aufsteht und weitermacht. Da würde ich heute innehalten und durch eine Pause, durch das Aufsuchen des heiligen Raumes, vielleicht mal ein Gespräch mit jemandem führen, der sowas kennt, möglicherweise andere Entscheidungen getroffen haben.
Ja, das ist also der Punkt, ne? Dass man so in der alten Denkwelt sozusagen, wenn es gebrannt hat, hat man versucht, noch mehr aufs Gas zu drücken, dass man durchkommt. Ja. Und heute würdest du praktisch eher was Kontraintuitives machen, dass du eher sagst, so, jetzt wollen wir erstmal innehalten, um zu gucken. Ja. Also Klarheit ist ja auch Teil dieses Buches, ne? Klarheit zu bekommen, okay, was ist der effizienteste, beste Weg daraus quasi, so verstehe ich es, ne?
Ja, so ist es gemeint. Und ich finde ja nichts Motivierenderes als Klarheit. Wenn du Klarheit hast, Klarheit ausstrahlst, Klarheit in den Aussagen hast, dann muss nicht immer jeder unbedingt gleich Fan und Feind damit sein. Nur du weißt selber, was du willst und du reklamierst das und gibst damit auch deinem Umfeld die Chance, durch die Klarheit zu wissen, woran sie mit dir sind. Und Leadership ist ja immer das, sagen wir mal, Erreichen von Zielen mit Menschen. Also ich meine, abgesehen von der persönlichen Führung, wenn es um Teamführung geht oder wenn es um Unternehmensführung geht.
Mhm. Und wie würdest du jetzt dieses Thema deines Buches einschätzen, gerade so jetzt, was die nächsten Jahre auf uns zukommt? Also Stichwort KI-Zeitalter, du hast es ja gerade genannt. Also das heißt, ja. KI verändert natürlich die ganze Welt, aber ich sage jetzt mal den Bereich Führung, beziehungsweise ja auch Führung, aber vor allem im Bereich Sales, also alles, was mit Vertrieb zu tun hat, ja, also wirklich komplett. So, in welchem Bezug würdest du dieses Buch und den Inhalt des Buches in Bezug auf das kommende KI-Zeitalter jetzt sehen?
Das ist die Antwort auf das. Schau, die KI, so wie ich das sehe, nimmt ja eine generative Entwicklung und das können wir uns in unserem Gehirn nicht vorstellen. Alles, was exponentiell wächst, Zinseszinseffekt, wer sich damit beschäftigt, der schüttelt ja mit dem Kopf. Wenn du die Zahlen nicht siehst, kannst du es nicht glauben. Mhm. Wenn wir KI heute besprechen, sagen wir, wo KI in 3 Jahren stehen wird, kann keiner sagen, weil niemand weiß, wo die KI in einem Jahr ist. Was ich sagen kann, ist, die KI ist kein Challenger für Leadership. Ist auch kein Challenger für Sales-Themen. Die KI ist ein Challenger für Prozesse. Mhm. Also wie können Informationen besser dargestellt werden? Wie kann mir die KI helfen, Prozesse besser zu machen? Wie kann mir die KI helfen, ich sage mal, möglicherweise manche ganze Arbeitsprozesse abzulösen? Es ist aber alles Managementseite und Management ist immer Teil von Leadership. Ja, Leadership ist Strategie, ist Emotion, ist mit Menschen Dinge tun, ist Dinge sozusagen die großen Dinge besprechen und entscheiden. Und Management ist immer dann, wie mache ich das? Die Maßnahme, das, die Wiedervorlage, das To-Do, das ist auch Controlling, alles Management. Und da ist die KI natürlich ein kompletter Gamechanger. Punkt. Das gilt für in Vertriebskontexten, zum Beispiel bei sowas wie generiere neue Leads, schau mal Cross-Upsell-Potenziale im CRM, Angebote erstellen, alles, was heute sozusagen an Sprachformaten optimiert werden kann, mithilfe der KI zu optimieren, machen wir in fast jedem Kundenprojekt heute über Nacht, dass wir das alles durch die KI schicken, die KI bitten, das doch mal effizienter zu machen, Haken dran. Menschen, die KI einsetzen, werden Menschen ersetzen, die es nicht tun. Da bin ich sehr klar und das kann ich auch jetzt schon sehen. Nur die Antwort auf mehr KI ist nicht mehr KI, sondern die Antwort auf mehr KI oder Einsatz von KI ist menschliche Intelligenz. Und das ist am Ende das Buch Bewusstheit. Das ist Intuition, das ist Emotion, das ist Einfühlungsvermögen, das ist auch ein Stück Erfahrung, die du ja in jungen Jahren vielleicht gar nicht so haben kannst. Deswegen wird es vielleicht auch die Älteren noch brauchen in diesen Kontexten die nächsten Jahre, um auch am Ende zu helfen, Deutschland wieder ein Stück wettbewerbsfähiger zu machen. Das ist ja ein Drama zurzeit, was wir erleben, was am Ende ja auf unsere Branche durchschlägt, weil alles, was wir tun, ja im Moment nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Nicht deswegen nicht, weil wir nicht gebraucht würden, sondern deswegen, weil Menschen unsicher sind, das Geld festhalten und jetzt erstmal abwarten. Und das ist ja, wie wir wissen, keine so ganz gute Strategie.
Hast du das Gefühl, dass die Leute, die jetzt heutzutage in Unternehmen in diesem ganzen Leadership oder auch im Sales-Bereich sind, dass die diese Themen, die du im Buch beschreibst, schon auf dem Schirm haben? Also ist da die Gesellschaft schon bereit dafür?
Ich glaube, dass es Teile gibt der Gesellschaft, die bereit dafür sind. Wenn allerdings die Not größer wird, und die Not wird größer, wenn die Leute weniger Geld im Portemonnaie haben am Ende. Geopolitisch passiert extrem viel und das ist eben als Prinzip der Gleichzeitigkeit, wir können das ja gar nicht abstellen. Die Nachrichten erreichen uns ja, was da geopolitisch passiert. Dann kann es auch eine Rückwärtsentwicklung geben. Und die Rückwärtsentwicklung führt dann dazu, wenn Menschen am Ende weniger Geld im Portemonnaie haben, kann ich meine Miete bezahlen, mein Benzin bezahlen, wenn ich noch planke, meinen Diesel bezahlen, Energie bezahlen, dann haben wir keine Zeit und auch wahrscheinlich die Wahrnehmung dafür nicht, diesen inneren Teil immer zu wertschätzen und zu berücksichtigen. Nur was ich dir zurufe, wenn du zuschaust und zuhörst, was so ein bisschen die Idee ist, guck dahin. Und wenn du es nicht jeden Tag schaffst, zumindest einmal in der Woche, zweimal in der Woche dich sozusagen mit dir selbst zu beschäftigen, Rückzugsgebiete zu definieren, Pausen zu machen, dem inneren Teil zu helfen, mitzukommen. Das ist ganz klar meine Erkenntnis heute. Hätte ich das in Krisensituationen besser beherzigt, wäre ich wahrscheinlich noch besser durchgekommen und es wären mir nicht wirklich alle Haare ausgefallen.
Wenn es jemand tragen kann, dann du.
Zwangsläufig, du.
Ja, spannend. Okay, ja, lass uns mal nochmal durchs Schlüsselloch in deinem Buch schauen. Es gibt so ein anderes Wort, das ist jetzt scheinbar ein ganz anderer Bereich erstmal. Aber ich finde es interessant, weil dein Buch auch recht vielfältig zu sein scheint von den ganzen unterschiedlichen Themen. Ich glaube, du hast gesagt, 12 Kapitel sind es, richtig?
Ja.
Genau. Und ein Kapitel hat mit dem Thema Geldsouveränität zu tun. Was hat es damit auf sich und was bedeutet Geldsouveränität?
Na, Geldsouveränität bedeutet, ich will es mal so sagen, gibt es eine positive Korrelation zwischen ich verdiene mehr Geld und bin glücklicher? Wenn ich Student bin, ich habe mal studiert, BWL studiert, hatte keine Einnahmen. Und dann, wenn ich dann 500 Mark hatte und hatte statt 500 dann irgendwann 800 und 1000, weil ich ja schon mein Unternehmen aufbaute, dann habe ich natürlich plötzlich 40% oder 100% mehr Einkommen. Da spielt das schon eine Rolle. Und wenn ich dann mehr habe und muss mir keine Sorgen machen, wie ich meine Miete bezahle und meine Kosten reinkriege, dann kann ich mich mit anderen Dingen befassen. Das ist aber keine Korrelation, die ewig weiterläuft. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, zwischen 80.000 und 100.000 Dollar Jahreseinkommen scheint der beste Mix zu sein aus Geldsouveränität und Glückssouveränität, nennen wir es mal so. Der Mix ist bei 80 bis 100.000 Jahreseinkommen optimal. Gibt keine anderen Zahlen als die. Es gibt kein Vermögen, es gibt dieses Dauereinkommen. Was auch klar ist, ist, dass jeder Dollar, der mehr verdient wird, jeder Euro, jede Geldeinheit, die mehr verdient wird, dann nicht mehr im selben Maße auch zu mehr Glück führt. Was dazu führt, dass Elon Musk, ich habe schon erwähnt, bei 700 Milliarden sagt, ich bin nicht glücklich, was ist eigentlich hier falsch? Das bedeutet, Geldsouveränität definiere ich so, dass du genügend Geld verdienst, Einnahmen generierst, entweder aus Arbeit oder aus Kapitalvermögen oder aus Anlagen, etc., dass du dein Leben, das du führen willst, führen kannst, ohne ständig über Geld nachdenken zu müssen. Denn wenn Geld dein Problem ist, ist Geld nicht dein Problem. Und das meine ich. Also der Weg zu persönlicher Unabhängigkeit, zu persönlicher Freiheit, führt über den Weg der finanziellen Souveränität, finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Sicherheit mindestens. Also der Unternehmer sollte seine Jahreskosten versteuert im Keller haben oder mindestens ein Halbjahr im Keller haben an Kosten, bedeutet also gespart haben, um nicht ständig an Geld denken zu müssen. Die Pipeline für 9 Monate, für 12 Monate. Was hast du in einem Jahr für Umsätze zu erwarten? Alles, was du in die Richtung jetzt schon sagen kannst, entspannt dich und mach dich souveräner im Umgang. Und wenn du im Verkauf unterwegs bist, hier zuschaust, zuhörst, dann wirst du mir vielleicht zustimmen, wenn ich sage, wenn du Angst hast, dass der Kunde nicht kauft, kauft der Kunde nicht. Wenn du nicht sicher bist mit deinem Produktwissen, dann kommen genau die Fragen, die Unsicherheit entlarven. Oder anders gesagt, wenn du Souveränität ausstrahlst, Sicherheit ausstrahlst, als wenn du die Themen im Griff hast, einfach nur, weil du es gelernt hast, weil du es so ausstrahlst, dann werden die Leute eher Vertrauen haben. Das gilt im Sales wie im Leadership, im Sales bei dir zu kaufen, in der Leadership-Situation mit dir zusammenzuarbeiten. Und diese Geldsouveränität, über die wir hier sprechen, und die ganzes Kapitel habe ich dazu beschrieben, hilft dir, diese Souveränität zu übertragen auf alle Lebensbereiche.
Ja, spannend, okay. Was mich auch interessieren würde, ist, es ist ja ganz offensichtlich so, das hast du ja vorhin schon beschrieben, dass sich so im Lauf deiner ganzen Jahre und Jahrzehnte ja eben jetzt Erkenntnisse durchgesetzt haben, wo du sagst, du würdest heute Dinge anders machen als damals vor x Jahren. So, aber gibt es denn eigentlich auch jetzt, ich meine, die letzten Jahre waren ja auch recht wild, gibt es denn auch nochmal eine Erkenntnis jetzt mit dem Erfahrungsschatz, den du trotzdem hast, ne? Und du hast enorm viel gelesen, bist ein neugieriger Mensch, du kommst in der ganzen Welt rum, du bist international unterwegs. Gibt es trotzdem noch mal eine Erkenntnis, wo du sagst, da denkst du heute anders drüber oder hast einen anderen Erkenntnisstand jetzt gerade, was diese Themenbereiche betrifft, als vielleicht vor 5 Jahren? Also hast du mal irgendwo einen Sprung gemacht irgendwo in irgendeinem?
Das Thema Spiritualität angeht, das war bei mir offensichtlich immer da. Ich habe dem nur keinen Raum gegeben. Das ist jetzt anders. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich durch verschiedene Signale, die mir gesendet wurden, nenne es durch das Universum, Schicksal, Zufall, you name it, die ich heute anders aufnehme, es kann auch eine Frage des Alters sein, dazu, ich sag mal, mehr Milde auch komme. Also ich bin heute vorsichtiger mit meinem Urteil. Wir kommen ja nicht ganz aus dem Urteil raus. Aber mein Lehrer Pater Ziegler, der war Jesuit, der hat damals zu mir gesagt, Andreas, denke mal dran, nicht werten, höchstens wundern. Vielleicht können wir sogar auf das Wundern verzichten und können die Dinge mal so nehmen, wie sie sind. Ich muss mich auch nicht zu allem äußern. Ja. Und wenn, dann würde ich immer mit Fragen antworten wollen und würde nicht so schnell sozusagen mit Lösungen zur Hand sein. Das habe ich früher anders gemacht, weil ich dachte, ich wüsste, wie es geht. Klar, und für mich weiß ich natürlich auch, wie es geht. Für mich funktioniert das ja auch. Nur meine Brille, wenn ich die dir gebe, dann und du die aufsetzt, dann sehen wir beide nichts. Also sag mal, von mir auf andere zu schließen, im Sinne von, ich habe was verstanden und also müssen es die anderen auch verstehen oder verstanden haben, ist sicherlich der größte Irrglaube, dem ich ganz oft aufgesessen bin.
Und gab es da irgendeinen Auslöser, einen konkreten, oder ist das so scheibchenmäßig passiert? Oder gab es so einen Schlüsselmoment?
Ja, das ist scheibchenmäßig. Vielleicht war es immer schon da, aber es ist dann irgendwann läuft das Fass über, dass du so Erlebnisse hast und dann plötzlich mal anfängst nachzudenken. Ich habe die immer schon gehabt, diese Dinge. Ich habe das am Everest gehabt, als ich mit dem Michael Horst das Gespräch über Leadership geführt habe. Ich habe das in meiner Marathonzeit gehabt. In New York bin ich Menschen begegnet. Das ist mir viel später erst bewusst geworden. Jetzt das Gespräch mit Sarah, dieser Mutter des Sängers in Stuttgart. Das Gespräch mit dem Dalai Lama, was ich führen durfte, das viel länger gedauert hat, als wir ursprünglich geplant haben. Wenn du so rückwärts nachdenkst über dein Leben und guckst mal, wem bist du begegnet, was ist dir eigentlich so passiert, wo hat so dein Leben eine andere Wendung genommen, waren die Botschaften schon immer da, nur ich habe das nicht zugelassen. Ich war einfach dafür nicht offen, zu stark beschäftigt.
Magst du uns doch noch mal kurz reinnehmen, wie kann ein Gespräch mit dem Dalai Lama also erstmal zustande kommen und vor allem länger dauern, als es geplant ist? Das stelle ich mir ja wirklich wie Akkordarbeit vor.
Den kannst du ja nicht anrufen oder WhatsApp schicken oder so. Also das kann ich kurz erzählen. Das ist passiert in meiner Zeit, als ich Präsident der German Speakers Association war und mein Freund und Kollege und Vorgänger Lothar Seibert, der hat gesagt, Mensch, wir haben so einen Global Speaker Award und den würde ich gerne dem Dalai Lama sozusagen verleihen. Und der hatte die Vorarbeit gemacht und wir haben mit Franz Alt jemanden gefunden, der auch die Laudatio auf den Dalai Lama hielt. Der konnte aber zu unserer Convention nicht kommen. Hat gesagt, Mensch, also ich kann zu deiner Convention nicht kommen, aber wir können eine 5 Minuten Audienz verabreden in Frankfurt in einem Hotel. In so einer kleinen Keminate. Es war aber keine kleine Keminate, es war eine ganze Etage gemietet und der hatte eine Entourage von Leuten, die also Sicherheitskontrolle rauf, runter. Und dann haben wir dort auf dem Sofa gesessen in dieser Hotelsuite. Da kommt dann ein relativ überschaubar großer, glatzköpfiger, bebrillter Herr, könnte Brother from another mother sein, hat dann jemand gesagt, deutlich älter und auf jeden Fall fröhlicher als ich. Ganz fröhlich, ganz selig und so weiter. Und das überträgt sich auch dann sofort auf dich. Und dann hat er das Gespräch, was wir geführt haben, so gut gefunden und die Fragen, die wir gestellt haben, die auch von mir kamen, so gut gefunden, dass er gesagt hat, ja, sag mal die anderen Termine ab, wir quatschen mal ein bisschen weiter. Und ich habe ihm dann am Ende die Frage gestellt, seiner Heiligkeit, dem 14. Dalai Lama, was für ihn der Sinn des Lebens wäre. Das ist ja eine Frage, die kannst du ja mal so jemandem stellen, weißt du, der ist ja nicht unvorbereitet, hat ja nachgedacht. Und dann guckt er mich an und sagt, der Sinn des Lebens für ihn sei, wenn der Vater vor dem Sohn stirbt. Da bist du erstmal still, ne? Vor allen Dingen, wenn du vorher erzählt hast, dass du 2 Söhne hast. Und dann kommt so eine Aussage. Vater vor dem Sohn, ist klar. Dann kommt da auch keine Nachfrage mehr, ist das Gespräch beendet.
Okay, also wie hast du das für dich verstanden, die Aussage? Die kann man jetzt ja unterschiedlich ein bisschen interpretieren.
Ich habe sie für mich so interpretiert, dass ich das Leben leben soll, was ich lebe, dass ich alles sozusagen gebe und raushole, um dann, sagen wir mal, nicht erleben zu müssen, wenn dein Sohn voll, also im Sinne von, es gibt ja auch den anderen Fall, dass du deine Kinder beerdigst und dann ist das Leben zu Ende, weil das irgendwie offensichtlich auch Wunden sind, die ganz schwer bis gar nicht verheilen können. Wäre für mich ein, ich könnte, kann ja gar nicht drüber nachdenken. Weil wir über Vaterliebe und Elternliebe und so gesprochen hatten, wir haben über die Liebe gesprochen, wo die herkommt und so weiter, wie die Liebe entsteht. Ganz spannend, da sagt die Liebe entsteht bei Menschen durch die Elternliebe. Wenn Eltern Kindern die Liebe schenken und Kinder die Liebe annehmen, das Gefühl, Liebe annehmen zu können, ist die Initialzündung dafür, selber lieben zu können. Klang für mich relativ plausibel.
Ja.
Ja, also es ist jedenfalls für dich leichter, wenn du Liebe empfangen hast, dass du Liebe auch geben kannst. Da kommt das vielleicht her, dass Menschen unterschiedlich, manche tun sie ja daran schwer, die haben da vielleicht weniger mitbekommen und du erwartest dann vielleicht von deinem Partner Dinge, die er oder sie gar nicht bringt, weil das nicht stattgefunden hat. Und so kamen wir auf das Gespräch, wo kommt die Liebe her, wie entsteht das, welche Bedeutung hat das, das war unser Gespräch. Und dann war das Gespräch dann mit der Aussage zu Ende.
Wahnsinn.
Erzähle ich alles in dem Buch.
Stark, ja, also ein perfektes Schlusswort mit dem Dalai Lama und dir im Profil, auf alle Fälle. Ja, also ihr Lieben, ich glaube, ihr habt es mitgekriegt. Es ist unterhaltsam, es ist trotzdem auch tiefgründig, aber es ist auch sehr pragmatisch. Das ist das, was Andreas und mich, glaube ich, verbindet. Wir sind beide Leute, die das Leben lieben und die auch einen Spaß haben, die sich selber nicht zu ernst nehmen und die Tiefe haben und auf der anderen Seite eben auch nicht in esoterischen Gedöns vor sich hin vegetieren, sondern am Ende des Tages geht es natürlich um Erfolg, es geht um ganz praktische Dinge, ne, die man anfassen kann. Und deswegen, wenn ihr das für euch einfach auch vertiefen wollt und da reinschauen wollt und davon profitieren wollt, was Andreas da in seinem letzten Buch ist, wirklich das letzte Buch?
Wirklich das letzte Buch? Ich habe fertig.
Okay, also in seinem letzten Buch, ja, und das letzte ist in der Regel immer das Beste. Das ist zwar schlecht für mich, weil ich habe noch einige Bücher vor mir. Aber es wird immer besser, sagen wir mal so.
Es wird auch besser, genau.
Genau, also wenn ihr das euch gönnen wollt, dann wie gesagt, schaut in die Shownotes oder in die Videobeschreibung, holt euch das Buch, bestellt es auch vor, wenn ihr es ganz früh jetzt hört. Jetzt im April kommt es raus und es wird ein Top-Buch werden. Und ich werde es mir ins Regal stellen, auf alle Fälle, kann ich dir versprechen. Vielen Dank. Die letzten Worte gehören immer dem Gast. Gibt es eine Botschaft an die Welt, die du gerne noch richten
möchtest. Ja, ich wünsche den Zuschauern und den Zuhörern deines Podcasts, dass sie die Fähigkeit, sich zu verlieben in Ziele, in Ergebnisse, sich bewahren. Denn die Liebe ist dann der größte Treibstoff dafür, dass sich dein Weg zum Ziel unter deine Füße schiebt.
Perfekt. Vielen Dank für die Zeit und für die Worte. Danke dir.
Danke dir, lieber Steffen.